Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 1. November von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 35 Minuten.
Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gemerkt habt, das Lied hat offen aufgehört. Als Musiker ist man in der Versuchung, dann noch auf den Grundton nochmal zurückzugehen. Ich habe es bei dem A-Dur stehen lassen, weil man dann das Gefühl hat, es geht weiter. Und tatsächlich, es geht auch weiter, und das ist unser Thema heute Morgen nämlich auch, dass etwas anfängt und dann weitergeht. Ihr kennt den Spruch, wehret den Anfängen. Der wird öfter mal so in Demonstrationen gesagt, wehret den Anfängen, weil aus kleinen Dingen ganz schlimme Dinge werden können. Ich hatte euch schon vor einiger Zeit mal dazu eingeladen, in das NS-Dokumentationszentrum zu gehen. Am Königsplatz ist das. Im Moment wird es wahrscheinlich nicht geöffnet haben. Wenn man da durchgeht, ist es erschütternd, welche schlimme Rolle München gerade im Nationalsozialismus und in der Entwicklung gespielt hat. Dass man also nach dem Putsch 1923 hier in München Hitler nicht richtig weggesperrt hat, sondern ihm im Grunde noch gefördert hat, weil man dachte, der ist ein Diener, den können wir gut gebrauchen, so die konservativen Kreise. Und dann ist er erst das geworden im Gefängnis eigentlich, was er dann später, ja, oder hat sich erst weiterentwickelt. Also wehret den Anfängen. Aber nicht nur das, man weiß ja nicht genau, was aus so Anfängen wird. Es gibt auch diesen schönen Spruch von Hermann Hesse, zumindest aus seinem Gedicht, Stufen habe ich jetzt gesehen, daher ist er 1941, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Er bezieht das, glaube ich, darauf, dass man sich immer wieder gerne mal verliebt. Aber also es kann auch aus so einem kleinen Anfang was Schönes werden. Und man weiß es vorher nicht. Man weiß nicht, ob dieser kleine Anfang sich gut zu was Gutem entwickelt. Ich möchte euch uns heute dazu ermutigen, auch in solchen Situationen, in denen wir uns im Moment befinden, einen Anfang zu wagen oder mutig voranzugehen, denn die Zukunft beginnt heute. Und wir wollen das tun anhand von 1. Samuel, dem ersten Kapitel 1 bis 23. Und ihr kennt das schon, kurze Orientierung, wo befinden wir uns da in der Bibel? Unsere christliche Bibel besteht aus dem Alten und dem Neuen Testament. Und das Alte Testament wird eingeteilt in Geschichtsbücher, Weisheit und Propheten. Zumindest die christliche Bibel ist so eingeteilt. Die jüdische Bibel ist ganz anders aufgeteilt. Sie haben ein anderes Verständnis. Und wir sind in den Geschichtsbüchern, die ersten 5 Bücher Mose, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Und dann kommen Josua, Richter, Ruth. Und das Deuteronomium spielt eine besonders wichtige Rolle. Denn das, was wir dort, die Art und Weise, wie die Geschichte dort gesagt wird, ist dann ausgestrahlt auch auf Josua und Richter und auch auf die Samuel- und Königsbücher. Also sie haben einen ähnlichen Schwerpunkt. Und wir sind jetzt beim Samuel und sind damit in der Vorgeschichte vom König David. Das, was wir jetzt uns gleich genauer anschauen, die Personen, die wir kennenlernen, das ist der kleine Anfang von dem, was nachher sich so weit entwickelt hat, von Gott her weiter gefördert und entwickelt wurde, dass daraus dann der König David wird. Es beginnt also mit dem Propheten Samuel. Aber selbst der kommt heute nur so ganz indirekt vor. Es geht eigentlich um andere Personen. Ein kleiner, unscheinbarer Anfang. Ich lese uns den ersten Vers. Ich möchte das heute so machen, dass wir den durchgehen und ich jeweils zu einem, zwei Verse dann so ein paar Dinge dazu sage. Einst lebte ein Mann aus Ramathaim, ein Zufiter vom Gebirge Ephraim. Er hieß Elkana. Und war ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Das ist immer schön, wenn man sowas liest und ohne irgendeinen Fehler hinkriegt. Ich habe es auch geübt, dass ich so halbwegs wusste, wie die Namen sind. Wir merken hier auf den ersten Blick, es geht eigentlich um diesen Elkaner, aber in der damaligen Zeit kommt es auf die Familie an, auf die Sippe. Ich glaube, niemand von uns käme auf die Idee, wenn man fragt, wer bist du denn, dass man sagen könnte, ich bin Sohn von oder Tochter von. Wir würden heute sagen, ja gut, ich bin mit dem und dem vielleicht verheiratet oder habe Kinder oder habe den und den Beruf. Also das wären unsere Punkte. Damals ging es um die Familie, um die Sippe. Das ist das alles Entscheidende. Nicht nur in Israel, sondern grundsätzlich. Also dieser Elkaner, und der hat jetzt, der nächste Vers, er hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder, Hanna aber hatte keine Kinder. Wenn wir das so lesen, dann stutzen wir für einen Moment, jedenfalls ich, das mit den 2 Frauen. Nun gut, wir sehen im Alten Testament eine Entwicklung. Am Anfang war es relativ selbstverständlich, dass zumindest die Familienoberhäupter, mehrere Frauen hatten. Und erst im Laufe der Geschichte wurden es weniger und irgendwann, man weiß gar nicht ganz genau, wann das so richtig war, wahrscheinlich nach dem babylonischen Exil, hat sich dann die Ein-Ehe durchgesetzt. Das wundert uns manches Mal, hier wird es ganz sachlich gesagt, so war das. Wenn man also sagt, in der Bibel steht eine Frau nur oder so, dann sagt man, ja, das stimmt, das ist letztlich dabei rausgekommen, aber es gab eine Entwicklung. Wir merken auch, hier begegnen wir einer anderen Kultur. Es kommt auf die Familie an und weil es auf die Familie ankommt, hat man dann auch gerne mal mehrere Frauen gehabt, damit das nämlich, und das ist der nächste Punkt, damit das mit den Kindern dann auch klappt. Kinderlosigkeit war ein großes Problem, für die Frauen natürlich. Denn wenn in einer Ehe keine Kinder geboren werden konnten, dann lag es immer an den Frauen. Es lag nie an den Männern, das wusste man damals nicht anders zu deuten. Es lag immer an den Frauen und hier ist das große Problem, dass die Hanna, deren Name übersetzt heißt Gott hat sich erbarmt, die Hanna keine Kinder bekommen konnte. Und das war ein religiöses Problem, nämlich weil Kinder ein Segen des Herrn sind. Und wenn Kinder nicht geboren werden können, dann heißt das auch gleichzeitig, da ist auch was mit der Beziehung mit Gott nicht ganz in Ordnung. Denn sonst würde der Herr ja segnen und Kinder schenken. Und es war ein gesellschaftliches Problem. Frauen, die keine Kinder bekommen haben, die haben eben nicht dazu beigetragen, dass die Familie sich weiter stärker wird, größer wird, die Sippe sich fortpflanzen kann. Also die Hanna hat hier ein ganz massives Problem, eigentlich ein religiöses Problem, dass sie sich fragen muss, was hat Gott gegen mich, dass ich nicht keine Kinder bekommen kann? Und dann hat sie auch ein gesellschaftliches Problem und beides werden wir jetzt gleich noch genauer entdecken. Diese Familie nun vom Elkana war eine fromme Familie. Jedes Jahr zogen sie los. Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen in Shiloh anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren Hofni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, an dem Elkana das Opfer darbrachte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. In der Zeit gab es noch nicht den Tempel in Jerusalem, es gab noch mehrere Heiligtümer verteilt im Land und hier eben Shiloh, das ist eins der größten Heiligtümer gewesen für den Herrn der Heerscharen, so wird das hier übersetzt. Jahwe Zebaoth steht da, also als ein Titel für Gott, als einen recht kämpferischen, kriegerischen Gott. Und sie ziehen dahin, um Opfer zu bringen, einmal im Jahr Opferfeste und die sahen so aus, dass man meistens Tiere, wenn es wertvoll war, geschlachtet hat und geopfert hat. Aber man hat es bis auf Ausnahmen nicht ganz verbrannt, sondern nur das Wertvollste. Das Wertvollste war das Fett an so einem Tier. Heute sehen wir das ein bisschen anders, aber damals war das so. Das Wertvollste war das Fett, das wurde verbrannt und der Rest wurde dann gekocht und gebraten und man hat ein fröhliches Fest. Also Opferfeste waren immer Familienfeste, so Weihnachten heute. Also so war das damals. Einmal im Jahr zog man dahin und hat fröhlich miteinander gefeiert. Und so hier auch, der Elkana gibt also der Penina, seiner zweiten Frau und ihren Söhnen und Töchtern, den Teil des Opfers, so damit sie auch fröhlich feiern können. Soweit, erstmal so gut, aber die Sache mit der Hanna, die wird jetzt hier noch weiter bedacht. Und sie rückt immer mehr auch in das Zentrum dieser Geschichte. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb, obwohl der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Ihre Rivalin aber kränkte und demütigte sie sehr, weil der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. So machte es Elkana Jahr für Jahr. So oft sie zum Hause des Herrn hinaufzogen, kränkte Penina sie und Hanna weinte und aß nichts. Ihr Mann Elkana fragte sie, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne? Wir merken, es ist zwar eine große Familie, aber Patchwork-Familien haben schon damals nicht richtig funktioniert. Dass es Rivalität gab zwischen den Frauen, zwischen den Familien, welche Kinder wem gehören. Und hier auch, also diese Penina fühlte sich vielleicht zu Recht auch zurückgesetzt und hat sie dann gekränkt. Heute gibt es ja auch viele Patchwork-Familien. Nicht so, dass man 2 Frauen oder 2 Männer gleichzeitig hat. Das mag es auch irgendwie geben in unserer Gesellschaft irgendwo, aber offiziell gibt es das nicht. Aber in Reihenfolge, dass man geschieden ist, sich getrennt hat, dass 2 Familien zusammenziehen und soweit ich das jedenfalls mitbekomme von anderen, funktioniert das selten gut. es ist immer wieder eine Spannung da, weil es eben eine zusammengesetzte Familie ist. Wem gehören welche Kinder? Wer hat bei wem was zu sagen? Vielleicht noch ein Neid da auf die vorhergehende Frau, den vorgehenden Mann. Also Patchwork-Familien haben nie so richtig funktioniert. Und hier ist auch ein deutlicher kritischer Unterton da drin. Es wird zwar gesagt, dass das so war, aber gleichzeitig merkt man, also richtig toll ist das nicht. Das funktioniert nicht so richtig. Also hier auch, es ist für die Hannah eine schwierige Situation, aber gleichzeitig ist es erstaunlich. Ich habe das schon öfter mal gesagt, wenn wir Bibel lesen, begegnen wir ja einer anderen Kultur, einer lange vergangenen Kultur, 2000 jetzt hier, 700, 800 Jahre her, nee noch mehr, 3000 Jahre her, einer anderen Kultur. Und vieles, was uns dort entgegenkommt, finden wir heute ungewöhnlich, wie das mit den zwei Frauen jetzt in diesem Fall oder so. Aber das ist eigentlich nicht das Besondere, wenn wir das lesen, denn das spiegelt diese Kultur. Besonders wird's da, wo es ungewöhnlich ist für die damalige Zeit. Und das, was wir hier lesen, wie der Elkanah mit seiner Frau umgeht, das ist höchst ungewöhnlich. Also das, er hätte sie rausschmeißen können, weil sie keine Kinder hat. Das war mehr als Grund genug, sich zu trennen oder sich scheiden zu lassen. Aber hier gerade das Gegenteil. Es wird davon gesprochen, dass sie in einer in Liebe verbunden sind, eine liebevolle Partnerschaft miteinander pflegen. Jetzt lassen wir diese Penina mal außen vor, was das für sie bedeutet, das spielt jetzt hier mal keine Rolle, sondern wir konzentrieren uns mal auf die beiden, auf Hannah und Elkanah, die wirklich in Liebe miteinander verbunden sind, partnerschaftlich miteinander unterwegs sind und er ihr also nicht ihr beisteht. Also hier steht ganz oben in Vers 5, obwohl der Herr ihren Schoß erschlossen hatte. Also obwohl eigentlich vom Glauben her er sagen könnte, mit meiner Frau stimmt da was nicht. Nein, er stellt sich zu ihr, er ist mit ihr auf dem Weg. Eine ganz liebevolle Partnerschaft, die uns da entgegenkommt. Er stellt sich zu Hannah, er möchte sie ermutigen, macht das hier mit diesem doppelten Anteil. Und sagt dann noch diesen sehr erstaunlichen Satz, bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne. Obwohl wir wissen, in unserer Kultur kommt es nur auf die Familie an. Also unsere Partnerschaft soll da drüber stehen. Ein sehr, sehr modernes Bild von Partnerschaft, was uns hier entgegenkommt. Wie geht Hannah damit um? Ab Vers 9. Nachdem man in Schilo gegessen und getrunken hatte, also dieses Opferfest gehalten hatte, stand Hannah auf. Der Priester Eli saß an den Türpfosten des Tempels des Herrn auf seinem Stuhl. Hannah war verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie machte ein Gelübde und sagte, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. Wie geht Hannah mit ihrer Situation um? Wir lernen sie jetzt immer mehr kennen und auch wir lernen ihren Glauben kennen. Hannas Glaube hier erstmal, sie fügt sich nicht in ihr Schicksal. Sie sagt nicht, ja, so ist das, der Herr hat irgendwas gegen mich, ich armes Wesen, ich kann da nichts zu, aber so ist das. Sondern sie ist verzweifelt, aber sie wendet sich damit an Gott. Sie war verzweifelt und betete zum Herrn und weinte sehr. Also sie kämpft mit Gott. Ihr Glaube lässt das zu, dass sie nicht nur sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, sondern sie sagt, nein, ich will mit Gott darüber im Gespräch sein. Ich kämpfe um mein Recht, um das, was mir zusteht. Ich bin nicht zufrieden. Hannas Glaube bedeutet, sie fügt sich nicht in ihr Schicksal, in Anführungszeichen, sondern sie ist darüber mit Gott im Gespräch. Und dann macht sie ein Gelübde, steht das hier, also ein Vertrag, eine Abmachung mit Gott. Also sagt so, wenn du das und das machst, dann mache ich das und das. Das kommt uns vielleicht bekannt vor, weil wir gerne auch so denken. Also wir gerne denken, ich muss jetzt irgendwie was machen, damit Gott auch was tut. Ich habe einen Wunsch oder eine Not und nun sage ich, Herr, wenn du das und das machst, dann will ich jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Oder dann spende ich besonders groß. Eigentlich kann man sagen, ja, was soll das denn? Lässt Gott sich bestechen? Funktioniert das? Ich habe das mal so gesagt, Gott braucht keine Deals, so will man das heutzutage vielleicht nennen. Aber er kommt uns trotzdem entgegen. Also Gott braucht das wirklich nicht. Er muss nicht von uns überredet werden, damit er uns was Gutes tut oder dass er was bewegt, dass er etwas entwickelt. Das muss nicht sein. Und schon gar nicht, dass wir ihn dadurch zwingen können, in Anführungszeichen, indem wir jetzt hier irgendwelche Deals machen mit ihm und sagen, wenn du machst, dann mache ich auch. Aber ich glaube, dass er uns entgegenkommt, weil er unsere Not sieht. Weil er sieht, okay, wenn das die Art und Weise ist, wie du jetzt signalisierst, dass du das ernst meinst, dass du da jetzt wirklich dran interessiert bist, dann gehe ich da mit. Und wenn es dann noch dazu führt, dass unsere Beziehung vertieft wird, und so ist das hier ja, sie sagt ja nicht nur, dann will ich ein guter Mensch sein oder sowas, sondern sie sagt, ich möchte mich umso mehr darauf einlassen. Ich werde sogar dieses Opfer bringen, meinen erstgeborenen Sohn dann dir ganz im Leben zur Verfügung stellen. Also Gott lässt sich auf Deals in Anführungszeichen ein, nicht weil wir ihn damit in unsere Hand bekommen können, sondern weil er weiß, okay, das tut dir dann auch gut, wenn er auf die Weise mitbekommt, ich meine das ganz ernst. Aber nötig ist das nicht. Gott braucht keine Deals. Sie also verspricht Gott, dass ihr dann Sohn, es geht hier natürlich um einen männlichen Nachkommen erstmal, dass er wieder Gott ganz zur Verfügung gestellt wird. Und die Sache mit diesem Schermesser soll dann wohl ein Zeichen sein, dass er sich also die Haare dann wachsen lässt, weil er dann ganz dem Herrn gehört, so als Prophet. Was das genau bedeutet, weiß man gar nicht. Und jetzt wird es spannend, wie kommt das jetzt in Bewegung? So betete sie lange vor dem Herrn. Jetzt kommt dieser Eli in den Blick, dieser Priester, der dort gerade Dienst tut an dem Tempel. Eli beobachtete ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, ihre Lippen bewegten sich, doch ihre Stimme war nicht zu hören. Eli hielt sie deshalb für betrunken und sagte zu ihr, wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Weinrausch los wirst. Wir lernen Hanna immer besser kennen. Ganz ungewöhnlich wieder ist, dass sie hier lautlos betet. Das hat man nicht gemacht. Das gab es eigentlich gar nicht. Bis in die Neuzeit hinein hat man immer laut gebetet. Man hat auch immer laut gelesen. Man murmelt so vor sich hin, wenn man liest. Das, was wir heute machen, wie wir so dicke Romanschinken so in ein paar Stunden durchknallen, weil wir das nur in Gedanken lesen, das gab es früher überhaupt nicht. Also selbst zu Luthers Zeiten wird man noch laut immer gelesen haben, wenn man was gelesen hat. Und beten schon gar nicht. Da hat man laut gebetet, vielleicht vorformulierte Gebete. Hier, ungewöhnlich, Hanna betet so ganz persönlich. Hier sagt es, hier steht, sie redete in ihrem Herzen. Also sie hat eine Herzensbeziehung zu Gott und ist so mit ihm im Gespräch. Das ist so ungewöhnlich, dass dieser Eli, der ja nun so der religiöse Profi war da am Ort, der gut ausgebildete hoffentlich Theologe, der Priester, der hier weiß, was läuft, der kann damit nichts anfangen. Der schaut sich das an und denkt, was ist mit der los? Er sortiert es auch ein in die Art und Weise, wie er das bisher erlebt hat, wie er Religion, Glauben bisher wahrgenommen hat. Also er denkt, die ist betrunken. Das ist jetzt vielleicht noch nicht mal so ganz ungewöhnlich, weil es genug Kulte gab oder vielleicht bis heute sogar gibt, wo man erst, wenn man sich so richtig einen angesoffen hat, dann kommt man richtig in Schwung. Dann hat man das Gefühl, mit den Göttern verbunden zu sein. Also das gab es auf jeden Fall. Und irgendwie so interpretiert er das. Der sagt sich, die hat jetzt hier zu viel gefeiert und meint jetzt besonders, da Gott begegnen zu können. Er reagiert in diesem Rahmen, wie er das kennt. Und was macht er? Er schickt sie weg. Er sagt, mach erstmal, dass du hier davon kommst. Du hast hier nichts zu suchen. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Ich denke, so reagieren wir gerne, wenn uns Menschen begegnen, die ungewöhnlich sind. Die Sachen im Gottesdienst vielleicht oder in den Begegnungen, die wir haben, anders tun und sagen, wie wir es gewohnt sind. Die vielleicht beten in einer Art und Weise, wie wir das nicht kennen, oder die einen Lebensstil führen, den wir gar nicht verstehen, vielleicht gar nicht gut finden, wie jemand aussieht, wenn er reinkommt. Und unsere Reaktion, ich sage jetzt bewusst unsere Reaktion, damit wir nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen, die machen das immer so, unsere Reaktion ist gerne, das geht nicht. Also sowas geht bei uns nicht. Der passt hier nicht oder die passt hier nicht rein. Also werd erstmal so wie wir, geh erstmal wieder, schlaf hier deinen Rausch aus und wenn du normal bist, wenn du so bist wie wir, dann kannst du wiederkommen. Dann bist du willkommen. Eli setzt hier die Grenzen in seinem Verständnis, wie er bisher Glaube wahrgenommen hat. Und das ebenso als der Priester dort, der oberste Theologe an diesem Ort in Shiloh, der also verantwortlich war für die ganze Situation. Er kann sich das nicht vorstellen, dass jemand, der so vor sich hin vielleicht leise redet, er hört nichts, dass der jetzt gerade mit Gott im Gespräch ist. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich noch nie erlebt. Ich kenne das nur so, dass ich laut singend oder irgendwelche Psalmen rezitierend oder Opfer bringend, so betet man Gott an. Eli ist in seinem Rahmen gefangen. Er schickt sie weg. Jetzt stellen wir uns mal vor. Du bist irgendwo in einer Kirche, ein bisschen ehrwürdige Kirche, und dann ist da der Priester, der noch so richtig eine Autorität ist, so mit dem nötigen Ornat, und du kommst da rein, und er sagt dir, du gehst jetzt erstmal, du hast hier nichts zu suchen. Ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher irgendwann mal, ich bin ja da im Rheinland, habe ich meine Jugend verbracht, und dann waren wir, es war kalt draußen, und wir haben Köln besucht, und ich war im Kölner Dom. Damals hatte man noch diese Bundeswehrparker, die kennt ihr bestimmt alle, so mit Deutschlandfahrer. Und ich hatte meine Kapuze auf, bin da rein in den Dom, wollte mir den angucken. Und dann kam da so ein Priester auf mich zugeschossen und sagt, junger Mann, das geht nicht. Denn wenn man als Mann in eine Kirche kommt, muss man ja den Kopf frei haben, also darf keinen Hut aufhaben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, so ist das. Das steht auch so in der Bibel, dass man ohne das Haupt bedeckt beten soll. Das war für mich jetzt erstmal was Neues, wusste ich noch nicht und erschreckend. Und er hat mich jetzt nicht rausgeschickt, weil ich konnte ja die Mütze absetzen. Aber wenn es dabei gewesen wäre, ich wäre ja wahrscheinlich nie wieder reingegangen. Also dieser Impetus, das passt nicht, wärt so wie wir. Wie reagiert Hannah? Wie geht die damit um, dass sie jetzt vor die Tür gesetzt werden soll? Geht sie raus und beschwert sich bei ihrer Familie, hier gehen wir nie wieder hin, der versteht gar nichts. Nein, sie geht anders um. Vers 15. Hannah gab zur Antwort, nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine nichtsnutzige Frau, denn nur aus großem Kummer und aus Traurigkeit habe ich so lange geredet. Wir lernen Hannah immer besser kennen. Die Frau hatte wirklich ein Standing. Also die sagt hier, mal ganz flott diesem Priester, nein, Herr. Also, das muss man erstmal hinkriegen. Als, sag mal, einfache Frau, die da zum Beten kommt. Ich lasse mich von dir jetzt hier nicht einschüchtern, denn mein Glaube, mein Vertrauen, das ich in Gott habe, meine Beziehung steht über dem, was du mir jetzt hier gerade sagst. Das ist mir wichtiger oder echter als du, der du jetzt in deinem Rahmen vielleicht mir hier was sagen willst. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier. Nur als Anmerkung, das war jetzt kein Bier in unserem heutigen Sinne, von dem hier die Rede ist. Das bayerische Reinheitsgebot war, glaube ich, noch nicht erfunden zu der Zeit. Sondern das meinte irgendwelche, nicht Weine, aber man konnte Alkohol zum Gären bringen und das dann trinken aus irgendwelchen Pflanzen oder sonst wie. Also es war kein Bier, das gab es vielleicht hier in dieser Gegend, gab es das vielleicht sogar schon, den Met, den Honigbier, aber da nicht. Es waren also irgendwelche Gärgetränke, Rauschgetränke, die jetzt nicht aus Wein hergestellt waren. Also nicht unbedingt an Bier denken. Aber sie geht noch darauf ein. Sie holt diesen Eli sozusagen ab, denn wir lesen hier, sie ist keine nicht nutzige Frau. Das steht eigentlich im Original, sie ist keine Tochter Belials. Was dieser Belial ist, weiß man nicht so ganz genau. Im Neuen Testament wird er mit dem Satan gleichgesetzt, aber ob das hier so personal verstanden wird, weiß man nicht. Nur heißt das, sie versteht, dass der Eli denkt, sie wäre aus von irgendwelchen anderen Götzen hier oder sowas in dem Rahmen. Nein, ist sie eben nicht, sondern sie ist mit Gott im Gespräch, ganz persönlich. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Also sie lässt sich nicht einschüchtern, nicht beeindrucken von dem Eli, sondern sie bleibt dabei. Ich bin hier mit Gott im Gespräch. Ich möchte von ihm eine Antwort. Und die soll nicht in dem Rahmen ausfallen, wie man immer so denkt. sondern ganz anders. Vers 17, Eli erwiderte und sagte, geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sagte, möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Dann ging sie weg, sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Eli reagiert hier. Eli lässt sich korrigieren. Die Frage ist, wovon? Also hat er jetzt tatsächlich von Gott ein Wort bekommen, dass er ihr jetzt sagen kann, er war ja schließlich Priester, Prophet dort an dem Ort, eigentlich müsste er das können, oder geht er nur auf das ein, was ihm da entgegenkommt an Glaube? Dieser Satz, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, kann man auch übersetzen mit möge dir die Bitte erfüllen. Also dieses Wort dort im Original, das lässt beides zu. Dann wäre das nicht so sehr eine Verheißung, also das wird geschehen, ich sage es dir von Gott her, sondern es wäre mehr so ein Segenswunsch, es möge geschehen. Der irische Segenswunsch war noch nicht erfunden, aber so in dem Sinne, möge die Sonne immer dir ins Gesicht lachen. Also so in dem Sinne, möge das dann doch geschehen. Es ist sogar die wahrscheinlichere Version, denn zwei Kapitel später lesen wir wieder zu diesem Eli, in jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Eli jetzt da ein Wort vom Herrn gehört hat und ihr sagt, ist eher gering, aber er geht darauf ein. Er lässt es zu, da korrigiert zu werden und er sagt ihr, das wird geschehen, Gott wird dir die Mitte erfüllen oder er möge das tun, die du angerichtet hast. Die Folge ist auf jeden Fall, dass Hannah das Vertrauen hat, dass Gott so handelt. Sie geht darauf ein. Für sie ist das ein Wort vom Herrn, denn wir lesen ja, sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Also sie hat das jetzt im Glauben angenommen. Sie hat gesagt, jawohl, so wird's sein. Und dann wird es auch entsprechend so, die Familie zieht weiter. Am nächsten Morgen standen sie früh auf und beteten den Herrn an. Dann machten sie sich auf den Heimweg und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Elkana erkannte seine Frau Hannah. Der Herr dachte an sie und um die Jahreswende wurde Hannah schwanger, sie gebar einen Sohn. Also Gott segnet, stellt sich zu diesem Wort, Elkana erkannte seine Frau, sie haben also miteinander geschlafen, sie haben so ihren Beitrag geleistet, dass also der Herr da auch segnen konnte. Aber es passiert, Gott stellt sich dazu und sie bekommt den im Glauben erwarteten und schon angenommenen Sohn. Ich habe hier, wie ihr seht, den Vers 20 mittendrin unterbrochen, denn der geht spannend weiter. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. So heißt Samuel wahrscheinlich, wenn man das übersetzt, von Gott erbeten, sowas in der Richtung. Wieder ungewöhnlich, also die Hannah, die hat, also das war eine ganz besondere, normalerweise war das Sache des Vaters, einen Sohn zu benennen. Also das ließ sich so ein Familienoberhaupt normalerweise auch nicht nehmen. Hier steht in aller Selbstverständlichkeit, dass sie das tut. Also Hannah begegnet uns hier als eine geistig gleichberechtigte Frau. Eine Frau, die weder sich von diesem Priester einschüchtern lässt, noch nicht von ihrem Mann einschüchtern lässt, aber mit ihm im Gespräch ist und ein eigenständiges geistliches Leben führt. Also Hannah hat hier die Freiheit, auch von Elkana her, ihren Sohn zu benennen. Und das merken wir dann auch, wenn es weitergeht. Und damit schließen wir jetzt diesen Teil. Als Elkana mit seiner ganzen Familie wieder hinaufzog, um den Herrn das jährliche Opfer und die Gaben, die er gelobt hatte, darzubringen, zog Hannah nicht mit, sondern sagte zu ihrem Mann, ich werde den Knaben erst, wenn er entwöhnt ist, hinaufbringen, dann soll er vor dem Angesicht des Herrn erscheinen und für immer dort bleiben. Ihr Mann Elkana sagte zu ihr, tu, was dir gefällt, bleib hier, bis du ihn entwöhnt hast, wenn nur der Herr sein Wort erfüllt. Die Frau blieb also daheim und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnte. Also Hannah hier, die einen sagt, sie hat hier die Regie übernommen, zumindest was diesen Samuel angeht, ihren Sohn angeht. Und damals hat man so etwa 3 Jahre lang die Kinder gestillt. Also so nach 3 Jahren wird dann der kleine Sohn ein bisschen später dann zu diesem Heiligtum in Shiloh gebracht und dann wird er eben der Samuel, den wir uns dann vielleicht in der nächsten Zeit noch genauer ansehen werden. In Klammern gesagt, sie bekamen dann aber noch einige wie war es, 3 Söhne und 2 Töchter haben sie dann auch noch bekommen. Also Gott hat nicht nur mit dem Samuel dann gesegnet, sondern auch weiter. Was können wir von Hanna lernen, wenn wir das versuchen, ein bisschen zusammenzufassen? Von Hanna können wir Gott vertrauen lernen. Wir können von ihr lernen, mit Gott im Gespräch zu sein, auch in schwierigen Lebenssituationen. Also wenn wir im Glauben, müssen wir ja irgendwie mit dem umgehen, was wir erleben. Also ob das jetzt die aktuelle Corona-Geschichte ist oder irgendwas anderes, was uns das Leben schwer macht, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen damit ja irgendwie umgehen. Jetzt kann man auf der einen Seite die Realität ja annehmen, so wie es ist, oder so tun, es ist in Wirklichkeit gar nicht so. Also beides geht ja. Man kann sagen, jawohl, man kann sich von der Realität erschlagen lassen, oder man kann immer so tun, als gäbe es das gar nicht, in so einer Scheinwirklichkeit leben. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Auf der einen Seite gibt es Dinge, die müssen wir einfach annehmen, weil sie so sind. Da können wir nicht leugnen, da können wir nicht so tun, als wenn es alles ganz anders ist. Aber es gibt auch Dinge, wo wir im Glauben, nämlich im Vertrauen auf Gott, einen anderen Weg gehen, als man das sonst vielleicht gehen würde. Wo wir sagen, ja, an dieser Stelle kämpfe ich, auch wenn die Wirklichkeit so und so aussieht und erschlägt, ich möchte im Glauben das trotzdem anders angehen. Ich vertraue Gott, dass er andere Wege schenkt. Ich bin mit ihm unterwegs. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Da kommen wir auch nicht raus. Also wir können nicht immer so tun, als wenn wir in einer anderen Wirklichkeit leben, abgehoben irgendwo anders unterwegs sind und den Bezug zur Wirklichkeit verlieren. Aber im Glauben, im Vertrauen auf Gott werden wir uns auch nicht von der Wirklichkeit alles diktieren lassen. Da gibt es Punkte, wo wir sagen, nee, an dieser Stelle gehe ich trotzdem anders um. An dieser Stelle verhalte ich, erwarte ich, erhoffe ich andere Dinge, weil Gott unterwegs ist. Und was wir hier bei Hanna lernen, ist, dass die Lösung dieses Spannungspunkts nicht in Regeln oder Rezepten liegt. Dass man also sagt, immer wenn das passiert, dann muss man als Christ das und das tun. Und dann muss man sich so und so verhalten. Der Eli hatte das so drauf. Der hatte so sein Raster, wie Glaube aussieht und zu leben ist. Und sie sagte, nein, Herr, ich vertraue Gott. Ich gehe jetzt anders damit um. Die Grundlage dieses Umgangs mit der Wirklichkeit ist eine persönliche, selbstständige, unabhängige Vertrauensbeziehung zu Gott. Das ist das, was wir hier bei Hanna kennengelernt haben. Sie ist ganz persönlich mit Gott unterwegs und für die damalige Zeit höchst ungewöhnlich. Das gab es so gar nicht, dass einfache Frauen so persönlich mit Gott reden können. Das war eigentlich für die Priester, Propheten und dann später vielleicht noch für die Könige vorbehalten. Nein, sie ist ganz persönlich mit Gott im Gespräch. Und sie ist sehr selbstständig. Nicht nur von ihrem Mann emanzipiert, würde man das heutzutage nennen, sondern in ihrer Gesellschaft, in der Art und Weise, wie sie mit Gott lebt, unabhängig, weil sie so in Gott gehalten ist. Dazu möchte ich uns ermutigen, so mit Gott unterwegs zu sein. Ich habe ein Bibelwort noch aus dem Neuen Testament dazu gesucht, wo Paulus das im Epheserbrief uns nahelegt. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein, ein Spiel der Wellen, geschaukelt und getrieben von jedem Widerstreit der Lehrmeinungen, im Würfelspiel der Menschen in Verschlagenheit, die in die Irre führt. Wir aber wollen, von der Liebe geleitet, die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Er, Christus, ist das Haupt. Seht ihr das Gleiche? Wir wollen nicht mehr unmündige Leute sein, aber das geht nicht, indem wir bestimmte Regeln und sonst was erfüllen, sondern wir wollen zu ihm hinwachsen, zu Christus hinwachsen. Er ist das Haupt. Die persönliche Beziehung zu Gott ist der Schlüssel, wie wir mit unserer Wirklichkeit leben und umgehen können, in der wir sind. Ob wir uns erschlagen lassen von dem, was im Moment einfach Sache ist, womit man leben und umgehen muss, oder ob wir im Vertrauen auf Gott andere Schritte gehen können. Vielleicht einen neuen Anfang machen können. Und damit schließt sich der Kreis zum Anfang. Die Zukunft beginnt heute und wir können sie im Vertrauen auf Gott angehen. Wir können, auch wenn wir noch nicht mal wissen, was morgen und übermorgen sein wird, aktuell, was wieder neu beschlossen oder sonst was wird, aber trotzdem können wir im Vertrauen auf Gott Schritte tun. Weil wir wissen, mit Gott können wir anfangen. Mit Gott können wir dann auch weitergehen. Ich möchte uns herzlich dazu ermutigen, so von Hanna etwas zu lernen, nämlich in dieser persönlichen Beziehung zu Gott das Leben zu gestalten. Sich nicht unterkriegen zu lassen, aber auch nicht in der Scheinwirklichkeit zu leben, so aber mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Und wir wollen jetzt gleich Abendmahl miteinander feiern. Und das ist so ein Punkt, wo wir ganz persönlich mit Gott im Gespräch sein können. Wo ihm das, vielleicht so wie die Hanna das gemacht hat, in das Herz ausschütten können. Wo dazu Zeit ist und uns bei ihm neu festmachen können. Ich möchte uns herzlich einladen zu dieser persönlichen Beziehung durch Jesus Christus und das jetzt auch im Abendmahl für uns selber festzumachen. Gott segne uns darin. Amen.